Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Bitte ziehen Sie eine Nummer. Und hiermit begrüße ich alle Hörstandfans zur 240. Folge von Verkocht und abgedreht. Kurz vor Weihnachten, mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber im Freistaat Eifel sitzt Ricky Reck.
Sind wir beim Metzger oder beim Arzt? Oder auf dem Amt?
Ohne Scheiß beim Metzger. Kennst du ja. Und zwar der Metzger in meinem jetzt mittlerweile gar nicht mehr so neuen Stammsupermarkt, ne? Da ist das so, dass man eine Nummer ziehen muss.
Habe ich zum ersten Mal gesehen vor 20 Jahren in Italien.
Das Blöde ist, wenn da nichts los ist, muss man eine Nummer ziehen, weil wirklich, ich stehe da und gucke mir so die Wurst an. Und der Typ guckt mir zu. Und ich wartete jetzt so ein bisschen drauf, weil der hat da so ein bisschen rumgeräumt. Und ich wartete jetzt drauf, bis der kommt und sagt, bitteschön. Und irgendwann bin ich dann proaktiv geworden. Und dann sagt er, bitte ziehen Sie eine Nummer. Und dann habe ich mich so rumgedreht und da war halt keiner. Und dann hat gesagt, nein, bitte ziehen Sie eine Nummer. Und da habe ich eine Nummer gezogen, bin da hingegangen und habe gesagt, keine Ahnung, 241. Hat er gesagt, ja, weil bitteschön.
Pfandenscheiß.
Also gibt es da irgendeinen Hintergrund hinter, habe ich mich gefragt. Wollen die Kunden zählen? Oder, also, was ist das?
Nein, weil es jetzt vorgeschrieben ist in diesem Supermarkt, wird das auch konsequent durchgezogen. Wir sind in Deutschland.
Also tatsächlich, wenn da Betrieb ist, finde ich die
Macht
Idee...
Macht das irgendwie Sinn,
klar. Finde ich die Idee gar nicht so schlecht, weil Wurst, Fleisch, Käsetheke ist so natürlich zusammen. Und da hat man ja manchmal schon auch so Leute, die halten den Betrieb auf. Und wenn ich sehe, da sind drei Nummern vor mir, dann kann man ja einkaufen gehen in der Zeit.
Genau.
Wegen mir. Aber wenn ich da alleine stehe, bitte ziehen Sie eine Nummer. Also, nee, komm.
Völlig unnötig.
Ja, finde ich auch. Ja.
Ja.
Hast du was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht.
Echt? Ja, schön, dann können wir noch ein bisschen weitermachen.
Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich noch nachträglich was gelesen, weil wir hatten doch über die, wie heißen sie, Kessler-Zwillinge gesprochen.
Ja.
Die sind jetzt unter der Erde.
Ja.
So, die haben sich ja.
Nebeneinander oder übereinander?
Ja, jetzt warte ab. Weil die haben sich ja, also das, wer es nicht mitbekommen hat, die Kessler-Zwillinge haben sich einvernehmlich im Ausland das Leben nehmen lassen, genommen, wie nennt man, geholfen lassen werden. Und dann sind die jetzt unter die Erde gekommen, allerdings nicht nach ihrem testamentarischen Wunsch.
Oh.
Weil ich habe das so gelesen und dachte, hä? Die wollten nämlich zusammen in eine Urne. Also nicht nur, dass die zusammen gestorben sind, sondern sie wollten zusammen in eine Urne. Und dann habe ich ein bisschen gelesen, dann habe ich irgendwo gelesen, die wollen zusammen in eine Urne, in die Urne von ihrer Mutter mit rein.
Da müssen sie die ja wieder ausgraben.
Und dann dachte ich mir, hä, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich eine andere Quelle gegoogelt und da stand dann, die wollten zusammen in eine Urne, in die Urne von dem vor Jahren verstorbenen Hund mit rein.
Das kann ich verstehen.
Und dann habe ich ein bisschen weitergeguckt und jetzt mit übereinstimmenden mehreren Quellen, die wollten zusammen in eine Urne, in die Urne von ihrer Mutter mit dem Hund, der vor ein paar Jahren verstorben ist, mit rein. Also die wollten zu viert. die wollten also zu viert in eine Urne. Und irgendein Bestattungsunternehmen hat, also ein deutsches Bestattungsunternehmen hat so einen Newsblog und hat sich diesem Fall mal angenommen. Und dieses Testament widerspricht halt gleich drei deutschen Gesetzen. Das ist nämlich einmal das Trennungsgebot, also dass Asche stets getrennt werden muss und nicht zusammen allerdings, dass es nach wie vor ein Friedhofszwang besteht und die Mensch-Tier-Trennung.
Das ist
tatsächlich gesetzlich festgelegt. Konnte leider nicht umgesetzt werden. Jetzt mussten die, jetzt sind die in einem Familiengrab zusammen mit dem Hund, weil die Möglichkeit gibt, es gibt Mensch-Tier-Friedhöfe.
Oh ja.
Weil auf einem normalen Friedhof darfst du auch nicht ein Mensch neben Tier, aber auf dem Friedhof geht.
Die hätten doch nur so ein Fifi, den hätten sie da irgendwie mit reinschummeln können.
Das hat in Deutschland damit nichts zu tun. Also wo es zum Beispiel erlaubt ist, sich zusammen da reinstopfen zu lassen, ist in vielen europäischen Ländern, also unter anderem in Niederlanden. Wobei es da immer noch einen Schlupfwinkel gibt, weil die Idee dahinter, dass man eventuell in ein paar Jahren aus Asche auch wahnsinnig gute DNA-Spuren noch rauslesen kann.
Ja.
Es dürfen nur Teile der Asche vermischt werden. Teile davon müssen separat aufbewahrt werden dann. Für wenn in 10 Jahren eine Technik da ist, noch mehr aus der Asche nachträglich rauszulesen, dann wollen die Möglichkeit soll gegeben sein.
Okay, kann natürlich passieren, dass wenn irgendwie in 20 Jahren irgendwie noch ein Verbrechen ermittelt werden soll und die Forensiker Asche da rausholen und dann
dann ist da ein Mensch und noch ein Mensch, ja, dann ist da noch ein Mensch.
Ja, wir haben die Asche jetzt untersucht, wie heißt das? Aber wir müssen Sie enttäuschen, es war ein deutscher Schäferhund.
Also man geht davon aus, dass die Kessler-Zwillinge, die vor 110 Jahren gelebt haben, dass sie Fell hatten.
Und eine feuchte Nase.
Die DNA sagt eindeutig, dass sie Fell hatten. So, also eben, sowas kann ja passieren und deswegen ja. Darf das nicht. Ja, also was man nicht alles zusammen machen kann.
Ja, ne? Das ist Deutschland. Ich habe heute ein sehr witziges Meme gesehen und ich weiß nicht, ob du das lustig findest, aber hier Zitat: Ich bin in einem krassen Raucherhaushalt aufgewachsen, weswegen ich 30 Jahre dachte, es gäbe von den Beatles ein gelbes Album.
Ja, ich habe so eins in der Art schon mal gesehen. Ja, war halt so, ne?
Ja, war halt so.
Also ich habe ja letztens irgendwo ein Gespräch mitbekommen, wo es darum ging, sich daran zu erinnern, aus der Kindheit, wie es roch, wenn die Eltern Besuch hatten. Und also diese speziellen Gerüche zum Thema Rauch, zum Thema Alkohol in der Luft so und es zieht dann doch durch die Wohnung und ins Kinderzimmer rein und so. Aber ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dieser Geruch, wenn Eltern Besuch haben.
Ja, kann ich mich auch gut dran erinnern. Vor allem früher wurde ja auch kein Fenster aufgemacht. Ne?
Nee. Nein, oder
nur wurde ja kalt.
Oder nur mal kurz.
Wenn der Besuch weg war.
Wie, ach so, jetzt genau. Deswegen kam man drauf. Ich habe gerade überlegt, wie sind wir da jetzt abgebogen?
Das gelbe Album war natürlich für die, die es nicht wissen, das berühmt-berüchtigte weiße Album der Beatles. Ich habe tatsächlich 3 Versionen davon. Eine davon uralt und die ist wirklich gelb.
Nachgegilbt.
Nachgegilbt, nehme ich an. Also. Mhm. Ja. Mhm.
Oder nachgeraucht, kann auch sein.
Nachgeraucht, ja.
Weil es so gut passt, ne, würde ich gerne mit dem Song des Tages weitermachen.
Ja, warum nicht?
Direkt mal zu Beginn.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich würde mich das ja eigentlich nicht anmaßen, aber ich hab mal was von den Beatles mitgebracht.
Nein.
Ja, und gar nicht, weil ich den Titel jetzt so geil finde, aber weil das so interessant ist, was ich darüber gelesen habe. Nämlich, weißt du, was über den, oder was mit dem Titel Day in the Life so muss, oder was da an dem Titel so besonders ist?
Der Text wurde zusammengestellt aus Zeitungsartikeln, die John Lennon gelesen hat und irgendwie kunterbunt irgendwie durcheinander gewürfelt hat. Der letzte Akkord ist ein Klavierakkord, den die Beatles plus Helfer plus Produzent auf 2 Klavieren aufgenommen haben. Mhm. Also mit 16 Händen wurde dieser eine Akkord gespielt und komplett ausklingen lassen. Mhm. Deswegen ist der, ich weiß nicht, wie lang der ist, 40 Sekunden, 45 Sekunden oder so. Sonst noch was?
Ja, mir geht es exakt um diesen Schlussakkord.
Okay.
Du weißt ja, dass wie das Label von den Beatles heißt. Nämlich
Apple.
Und dann gab es ja in den 80ern gab es ja einen großen Gerichtsstreit zwischen der zwischen den Beatles und Steve Jobs. Also zwischen der Apple Corp, also dem Label und dem Computerhersteller. Und da wurden heftige Firmen und wie nennt man das? Für Streitigkeiten. Sind das Kartellstreitigkeiten? Keine Ahnung, wie weit das gegangen ist. Aber ne, so ging das weiter. Und dann wurde 1988 wurde neuer Sounddesigner bei Apple eingestellt, der sich dieser ganzen Sache dann von hinten noch ein bisschen angenähert hat. Was nämlich zu dem Zeitpunkt auch war, Apple hatte zu dem Zeitpunkt noch beim Starten des Computers, also beim Booten, einen anderen Sound. Nämlich so einen Gong, der total genervt hat. Und dann wurde der bis heute noch bekannte Startsound von Apple-Computern, von der hieß Jim Reeks, 1988 entwickelt. Und der ist quasi eine Hommage an diesen Schlussakkord aus dem Song. Und der klingt wirklich, also es ist erstaunlich gleich. Und das ist, angeblich ist das zwischen Jim Reeks und Steve Jobs so ein Wink mit dem Mittelfinger. Diesen Schlussakkord da jetzt als Startsound für die, weil die haben natürlich die ganzen Gerichtsstreitigkeiten gewonnen und Apple durfte weiterhin Apple heißen, also der Computerhersteller. Und das ist so der Wink mit dem Mittelfinger. Und der war ja jetzt sogar zwischenzeitlich, das war mir gar nicht klar, vor ein paar Jahren war der zwischenzeitlich mal nicht da bei Computern, wurde aber jetzt vor 2 Jahren wieder eingeführt.
Aha.
Und es gibt natürlich so Vergleichsvideos im Internet, ist erstaunlich gleich. Nichtsdestotrotz, ich packe A Day in the Life von 67 von den Beatles auf unsere Song des Tagesliste.
Guter Song.
Ist der tatsächlich vom Song her, wenn man die Beatles kennt, ist der erstaunlich experimentell, muss man sagen. Wenig poppig.
Ja, die Beatles waren ab 67 nicht mehr so poppig. Gab immer mal wieder eine Pop-Single und so, aber das war schon alles sehr experimentell, gerade auf dem gelben Album zum Beispiel. Da sind sehr abgefahrene Sachen.
Auf dem gelblichen Album.
Auf dem gelblichen Album. Ja, ich habe wieder einen Todesfall zu beklagen.
Das
ist jetzt schon 2 Wochen her.
Achso, ich wollte gerade sagen, weil jetzt in der letzten Woche waren einige Todesfälle, aber eher in so Richtung Schauspiel und Produzent und sowas.
Sagt dir Steve Cropper was?
Nein.
Cropper. Mhm. Du kennst den Film Blues Brothers.
Mhm.
Das war der Gitarrist mit dem langen Bart.
Ah ja.
Der ist aber eigentlich, also da ist der einem allgemeinen Publikum bekannt geworden, aber eigentlich war das der Gitarrist der Houseband von Stax, also wo Otis Redding und solche Leute aufgenommen haben. Und er hat mit seiner Band, die hieß Booker T, the MGs, auf jedem dieser Stax-Hits gespielt.
Mhm.
War gleichzeitig Toningenieur und Produzent und hat zum Beispiel mit Otis Redding so Songs geschrieben wie Sitting on the Dock of the Bay. Was du kennst.
Den ich kenne.
Ja. Also ein absolutes Allround-Talent.
Mhm.
Ist mit 84 jetzt vor 2 Wochen gestorben und deswegen habe ich von Booker T and the MGs einen Song mitgebracht, ein Instrumental mit dem Namen Green Onions. Kennst du bestimmt.
Mit Sicherheit. Wir müssen uns die Lizenzen vorher eigentlich immer einkaufen. Wir müssen das einspielen. Das
ja, eigentlich ja. Ne?
Kann man sich nur nicht leisten wahrscheinlich. Also wir uns jetzt hier. Die Green Onions. Wie heißen die? Booker T and the MG?
Genau.
Ja. Alles klar. Achso, ich mach's wieder zu. Ich mach die Rubrik zu.
Mach die Rubrik zu.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ich habe eine interessante Statistik gesehen.
Mhm.
In den US-Grenzstaaten zu Kanada ist der Gebrauch von kanadischen Kreditkarten um bis zu 56% zurückgegangen. Das ist ja eine offene Grenze immer gewesen, das heißt so zwischen Deutschland und Holland oder so. Und da war natürlich ein reger Grenzverkehr und der muss unglaublich zurückgegangen sein. Und anscheinend stimmen die Kanadier mit den Füßen für einen Boykott. Also es gibt keinen offiziellen Boykott, aber die USA waren ja sehr unfreundlich und haben Zölle verhängt und so weiter. Und die Kanadier fahren nicht mehr darüber zum Einkaufen.
Naja, jetzt muss man aber auch sagen, die sind ja darüber gefahren, nicht weil das so schön da drüben ist, sondern weil es in Kanada wahrscheinlich da in so vielen Regionen auch nicht so viel gibt, ne?
ja. Eigentlich muss man sagen, auf der Seite, also in den Grenzregionen, auf der Seite, wo es in Kanada nichts gibt, gibt es in den USA auch nichts.
Das stimmt. Warum sind die denn dann rübergekommen?
So der kleine Grenzverkehr, ne?
Also wie hier auch, weil es einfach so nah war.
Ja, genau. Vielleicht ist der Kaffee da billiger gewesen. Oder so. Man weiß es nicht.
Bist du auch früher nach Venlo gefahren, um Kaffee zu kaufen?
Nee.
Aber früher immer, kann man, so wenn man aus dem Ruhrgebiet kam, ist man nach Venlo gefahren, um Kaffee und,
ja.
und so.
Wie hieß dieser riesen Supermarkt da noch? Drei Brüder so,
zwei
oder so.
Brüder. Zwei Brüder.
Zwei Brüder.
Ja, also sollen sie mal ruhig machen.
Ja, ne?
Ich meine, die Mexikaner haben damit schon lange aufgehört. Achso, geht ja auch gar nicht. Ja, also du erzählst ja bestimmt noch was, aber so wie der sich jetzt verhält, also.
Ja. Also ich habe heute kein direktes Zitat mitgebracht, weil der hat zwar diese Woche sehr viel erzählt, aber weniger Unterhaltsames als teilweise sehr Unschönes. Mhm. Deswegen, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass das Pentagon angeordnet hat, den Font für alle Dokumente von Calibri auf Times New Roman umzustellen, weil Calibri zu woke ist. Mhm. Ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, was sie damit meinen. Warum ist das zu woke? Wie kann eine Schriftart woke sein? Stellt sich heraus, es geht tatsächlich darum, dass vor Jahren eine demokratische Regierung umgestellt hat auf Calibri in Schriftgröße 14, weil damit Menschen mit Sehbehinderung besser sehen, lesen konnten.
Okay.
Also quasi als wie soll ich sagen, so wie Behindertentoiletten
Barrierefreiheit.
Haben die eben auf Barrierefreiheit, das Wort habe ich gesucht, genau. Und exakt das ist der Regierung zu woke.
Also, weil die diese Times New Roman, die so eine Serifenschriftart ist, ne?
Genau, ja. Genau. Mhm.
Und wenn man schlecht sieht, dann verschwimmt es wahrscheinlich schneller und mehr.
Richtig. Davon kann ich auch ein Lied singen. Okay, wenn ich die Brille abnehme.
Ja, dann kann man doch vielleicht auch vor öffentlichen Toiletten kann man Stufen bauen.
Ja, genau. Eine rauf und eine wieder runter.
Nur einfach, man muss einfach nur so einen Balken. Einfach so einen fetten Balken und dann kann man, also warte mal, was kann man noch machen?
Ja, einfach so eine hinterfotzige 3-Zentimeter-Schwelle.
Ja, das könnte man machen. Dann könnte man auch so etwas, überhaupt grundsätzlich in den USA, etwas zu schmale Türen, finde ich gut.
Ja, und bei so, Behindertentoiletten die Türen so schmal machen, dass kein Rollstuhl mehr durchpasst.
Ja, der kommt ja eh nicht über den Balken. das ist schon völlig okay. Nee, dann kann man die ganzen, wie heißt die, Brailleschrift, die kann man abfeilen oder irgendwie so, da kann man so Punkte noch dran kleben. Also da wird mir viel einfallen jetzt.
Ja, ne? Da gibt's einiges.
Da kann man einiges machen, ja. Mhm. Oh nee, das ist alles.
Man könnte die Behindertenparkplätze ganz hinten bei den Glascontainern machen.
Ja. Genau, die Behinderten, die sind ganz weit weg, weil die nehmen ja so viel Platz weg.
Auch. Ja, eben. Und die sind eh immer leer.
Ja, so. Also deswegen, ja. Boah, der kommt mal. alt waren. Manchmal finde ich es witzig, manchmal finde ich es nicht witzig. Du hattest doch letzte Woche erzählt, das mit dem Football. Oder hat mir das jemand anders erzählt? Dass Trump, der hat doch bei irgendeiner Auslosung von der FIFA oder so, hat er doch da den möchte gern Friedenspreis da bekommen.
Den Friedenspreis der FIFA.
Und dass er dann jetzt aber auch durchsetzen möchte, dass die NFL, also die National Football League, sich doch einen neuen Namen sucht, weil Football wird ja viel mehr zu Fußball passen, also zu Soccer, wie das.
Zu Soccer, genau. Mhm.
Also die Idee finde ich ja schon wieder, die ist ja schon wieder so süß gedacht, weil es stimmt ja tatsächlich. Ich meine, auf der ganzen Welt wird es besser fallen. Aber du kannst ja so einem Weltkonzern wie der NFL nicht sagen, sucht euch mal einen neuen Namen für euren blöden Sport.
Der hat doch einem Weltkonzern wie Coca-Cola auch gesagt, die sollen anderen Zucker nehmen.
Aber also so, da lasse ich kaputt. Wenn der jetzt anfängt hier... jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie heißt der Schauspieler, der mit seiner Frau von seinem Sohn umgebracht wurde letzte Tage?
Rob Reiner,
genau. So, wenn er da anfängt, nach dem Tod Scheiße zu erzählen, so, das ist alles auch nicht mehr lustig, ne?
Nee, eben. So, also, das Gute daran ist, dass er seine Magerbasis damit abtrünnig macht. Also die haben so langsam entstehen die ersten großen Risse.
Ja, langsam ist gut, aber bleiben ja noch genug über.
Das stimmt.
Ja, gut. Nimm wir so hin. Wie lange gibt die, ich sag mal, offizielle Amtszeit noch, bis der sich selber seine nächste
macht? Noch 3 Jahre.
Noch 3 Jahre. Ach, nur noch 3 Jahre.
Ja, der hat noch nicht mal ein Jahr rum. Also Januar ist ein Jahr. Hm?
Ach du Scheiße.
Ja.
Boah, das zieht sich aber.
Aber es wird nie langweilig.
Nee, das stimmt. Aber wo wir gerade beim Thema Wokeness waren.
Ja.
Weißt du, was man in Calibri wunderschön schreiben kann? Den nächsten Trend, der auf unsere Jugend und wahrscheinlich dann auch auf uns zukommt. Erst war ja das Vapen angesagt, ne?
Ja.
Also die ganzen Kinder und Jugendlichen rauchen ja, dampfen ja sich das Nikotin rein, als wäre es, also teilweise von den Nikotinmengen ja mehr als Zigaretten.
Ja.
Dann kam jetzt, schwappte ja der Trend eher so durch die Großstädte, aber Lachgas einatmen, also aus diesen goldenen kleinen Patronen, die man zum Sahnesprühen und so benutzt, rein, wo ja auch einige lustige Abende wahrscheinlich entstehen können, aber auch viele Todesfälle. Der nächste Trend sind Nikotinzahnstocher.
Hä?
Kommt, ist ganz groß im Kommen, habe ich jetzt einen Bericht drüber gesehen. Zahnstocher sehen aus wie Zahnstocher, sind aber getränkt in höchst aromatischem Nikotinschlabber. Ein Zahnstocher hat bis zu 6 Milligramm Nikotin, was entspricht etwa 3 Zigaretten, die man essen würde. Also rauchen natürlich. Und Promis und Social Media ist jetzt voll mit coolen Generation Zettlern, die auf Zahnstochern rumkommen. Und ich sehe es schon so kommen, ne, dass wir jetzt bald so alles so Clint Eastwoods vor McDonald's rumlungern haben. Ne?
Oh ja, alle mit so einem Zahnstocher zwischen den Zähnen.
Also aus den USA, da sieht man schon so Bilder, wie einfach so Massen an Jugendlichen so einen Zahnstocher im Mund. Und natürlich raten alle davon ab, weil durch diese, es ist Holz, ne? Und man, wenn man drauf rumkaut und man hat Splitter und wenn man sich so einen nikotingetränkten Splitter unter das Zahnfleisch rammt, dann knallt das besonders gut.
Mhm.
Also das ist eine super, super Trend, aber ich finde es irgendwie super, super witzig. Halt. Der Verkauf an Jugendliche ist in Deutschland, du wirst es kaum glauben, verboten, aber ich habe einen Test gesehen, du bekommst dich relativ easy.
Wo gibt's das denn? Im Zigarettenladen? Oder?
Ja, da, wo man halt auch so Kippenladen, Kiosk, im Späti in Berlin. Da gibt es ja sehr viel. Ich glaube, Spätis in Berlin bestehen, glaube ich, mehr als Unterladentheke als Überladentheke. Das ist ja. Ja. da kriegst du ja viel. Da kriegst du ja einiges.
Ja, viel. Bis zur Kalaschnikow.
Ja. Also da weiß ich nicht, ob das ob das gut ist, aber ich find's einfach witzig, wenn so jetzt wenn alles voll so Cowboys.
Cowboys mit Splitter im Mund. Ja.
Nee, und an den ersten Schulen, war in dem Bericht auch, an den ersten Schulen werden jetzt halt Zahnstocher verboten. Weil die halt nie, ne, weil die sehen halt, die sehen komplett normal aus. Man kann nicht unterscheiden. Hm. Und ich glaube, dieser Trend, der kommen wird, was meinst du, wie viele Leute, die dann auch keinen Bock auf Nikotin oder halt einen Erdbeerzahnstocher haben, kauen dann wieder normalen Zahnstocher, weil es einfach der Look gut aussieht.
Einfach nur der Look.
Das kommt genau. Ja alles wieder.
Hm. Ja.
Ja, nee.
Hast du einen Tipp der Woche?
Ja, ist nur ein ganz kleiner Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wollte ich letzte Woche, oder wann habe ich es erzählt, ich weiß nicht, irgendwann. Es geht um getrockneten Liebstöckel. Mhm. Liebstöckel ist ja so ein Ding, was relativ schwierig zu bekommen ist zu gewissen Jahreszeiten, wie jetzt aktuell gerade auch in frisch. Und in getrocknet bekommt man den auch nicht. Es gibt aber. Und das ist wirklich ein absoluter Tipp. Es gibt getrocknete Liebstöckelblätter, ganz normal in der Gewürzabteilung im Supermarkt.
Echt?
Jo, so als grünliches, es ist eben kein Pulver, es löst sich nicht auf, es ist wirklich gemahlene Liebstöckelblätter. Und das hat einen Dampf.
Wow.
Das ist, da können gefriergetrocknete oder frische Liebstöckelblätter echt einpacken. Das ist, wie heißen diese ganzen Marken? Ostmann und so, ne?
Ja, ja.
Von denen gibt es Liebstöckelblätter getrocknet. Hammer.
Noch nie gesehen. Ich meine, ich gucke im Supermarkt auch nicht, muss ich sagen. Liebstöckel ist eins meiner Lieblingskräuter, so für Soßen und Fonds und so.
Ja, du kriegst da ja, also man nennt das ja nicht umsonst Maggi-Gewürz, ne?
Genau.
Also das hat ja diesen Geschmack, der so einen sofort an Umami Geschmack, / Maggi erinnert und du kriegst sofort so einen geilen Geschmack ran.
Ich habe Liebstöckel hier hinterm Restaurant im Garten, aber ist natürlich jetzt tot. Und
ich muss mal gucken, da wirklich, also du musst mit der Dosierung dann auch echt aufpassen, weil das hat richtig Kasala, dieses Pulver.
Ja, glaube ich. Ich meine, selbst frisch ein so ein Zweig in einem riesen Topf Suppe oder Fond, riechst du in der ganzen Küche und im ganzen Laden.
Oh, lecker.
Ja, das ist schon sehr geil.
Ja, das als kleinen Tipp gibt's. Kann man kaufen.
Ja, sehr gut. Gut zu wissen.
Nur, wenn man sowas sucht, also bei mir war das jetzt im Zusammenhang mit meiner, ich mache meine Brühe selbst, da gucke ich natürlich nicht nach getrockneten Sachen, weil ich will ja das Zeug eben frisch da haben, weil ich es ja selber machen will. Aber ich musste in dem Fall mit getrocknetem auffüllen und da brauchte man nicht viel. Sehr cool.
Geiles Zeug. Kann man das auch rauchen oder im Zahnstocher?
Bestimmt.
Ja, bestimmt. Es knallt bestimmt. Ja, ich war im Kino. Mhm. Stromberg. Wieder alles wie immer.
Also für Menschen, die Stromberg nicht kennen.
Ja.
Serie Mitte der 2000er, glaube ich, Anfang Mitte der 2000er gestartet. Mhm. Es geht um einen frauenfeindlichen, chauvinistischen Arschloch-Abteilungsleiter einer Versicherung, der in der Schadensregulierung N bis Z. Und es sind Charaktere daraus entstanden, wie heißt der Schauspieler, so Vnuk. Bjarne Mädel, also da sind bedeutend ist so ein großes Wort, aber da sind schon große Schauspieler für Deutschland daraus entstanden und gewachsen in der Serie. Trotz alledem ist Stromberg, jetzt ist dein Tipp und ich rede die ganze Zeit darüber, aber ich wollte nur sagen, es ist so, weil ich fand es ganz interessant, weil es ist so ein vollkommen aus der Zeit gefallenes Humorkonstrukt, was da damals stattgefunden hat, weil du könntest die Serie, so wie sie heute ist, weder produzieren, noch wird dir jemand Geld dafür geben, noch kannst du das heute so, wie es ist, ausstrahlen, weil da sind einfach Sachen, die du nicht sagen kannst mehr.
Ja.
Also das gleiche Thema im Prinzip, wie wir vor ein paar Wochen schon mal mit Shoot is Money to hatten.
Richtig, ja.
Und da haben wir darüber gesprochen, wie die es gemacht haben. Jetzt bin ich super gespannt darauf, was du von deinem Tipp erzählst. Wie ist das, wie wurde das umgesetzt, was haben die gemacht?
Ja, erstmal geht es darum, es ist nicht einfach wieder alles wie immer, aber es ist alles wie immer. Das heißt, das Setting ist, dass die 5, 6 Hauptdarsteller der damaligen Serie, die ja so getan hat, als wäre sie eine Real-Soap sozusagen.
Ja, das war so das Setting, dass Stromberg, das, ne, sollte so aussehen, als würde Stromberg von einem Kamerateam begleitet werden.
Genau,
so.
Genau. Und jetzt hat dieser Sender hat so die 5, 6 Protagonisten der damaligen Serie nochmal eingeladen, um die im Studio zu interviewen und die so ein bisschen zu begleiten, einen Tag lang und so. Also es spielt nicht mehr in dem Büro.
Ah, okay.
Sondern wir sind jetzt 15 Jahre weiter und die Protagonisten sollen nochmal so erzählen. Mhm. Und die sind im Grunde alle so wie früher, nur eben älter. Das harte Zeug von Stromberg bleibt weg. Mhm. Der ist immer noch ekelhaft und so. Gegen Ende auch eine eher tragische Figur. Aber
sympathisiert man denn mit ihm?
Ja, immer so ein ganz bisschen.
Weil also die Serie war ja ganz klar darauf ausgelegt, man hat mit ihm voll mitsympathisiert, obwohl er ja dieser Riesenarschloch war.
Ja, genau. Ja, ist schon so ein bisschen so. Und es ist mein Tipp der Woche, ich sehe das so ein bisschen als Kritik oder als Review, als Bewertung des Films. War ganz lustig. Mhm. War irgendwie wie immer, nur nicht so politisch inkorrekt. Mhm. Also das Ganze so ein bisschen verharmlosend. Und es war gut, aber nicht sensationell.
Ja, ich hätte das so vermutet, weil bei Schuh des Manitou, also jetzt bei dem auch 20 Jahre Nachfolger Kanu des Manitou, war es ja zum Beispiel eins dieser Elemente gewesen, dass aber Hachi, also der Häuptling, der Indianerhäuptling, sich immer darüber aufregt, dass er, wenn er Indianer genannt wird, weil man sagt ja heutzutage nicht mehr Indianer. So, das war das Element ja da drin. Stromberg habe ich jetzt letztens gesehen, der war in seiner Rolle auf Promotour in so einer gefakten Redaktionssitzung in einer Matz bei TV Total mit dabei, als Vogue-Beauftragter. Und da war nämlich seine Rolle, natürlich sollte der Film damit angeteased werden, aber das war eigentlich die ganze Zeit, früher hätte man ja gesagt, so. Mhm. Oder aber das kannst du ja heute nicht mehr sagen. Also es war ständig eigentlich der gleiche Humor, der gleiche Witz mit dem, aber das kannst du ja heute nicht mehr sagen. Oder das so.
Yeah.
So. Und wo ich dachte, oh boah, wenn die so den Film umgesetzt haben.
Nee, eher nicht.
Okay.
Also klar, der war immer noch beleidigend und jeder von, also Bjarne Mädel war dabei, die anderen kenne ich jetzt nicht namentlich. Schon beleidigend, aber nicht sexistisch in dem Sinne. Mhm.
Ja, aber warum nicht? Also ich meine, das ist doch die Rolle.
Das ist ja eine Rolle, die der darstellt. Er ist dieses sexistische Arschloch. Mhm. Warum darf er das heute nicht sein in seiner Rolle?
Ich meine, Christoph Maria Herbst, also der Schauspieler, hat sich ja in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren, keine Ahnung, sehr auch von dieser Rolle distanziert, weil Christoph Maria Herbst und Stromberg sind eine Person. Also diese beiden Personen voneinander zu trennen, das versucht er bis heute und arbeitet sehr hart oder hat sehr hart dran gearbeitet, versucht diesen Stromberg von sich abzustreifen mit teilweise ja hier sehr coolen Film, wie ich finde, der Vorname, der Nachname, der Spitzname, diese Trilogie und auch viele andere Filme, wo er ja auch ganz andere Rollen spielt, aber es gibt ja so Charakterrollen, also genauso wie Bjarne Mädel, der den Ernie bei Stromberg spielt, so ganz kriegst du den Ernie da auch aus ihm auch nicht raus.
Habe ich das mal erzählt, wie bei einem ZDF-Dreh plötzlich jemand hinter mir stand und ich stand hier mit den Kameraleuten und der Redakteurin zusammen irgendwie hier in der Eifel nach der Flut, war irgend so ein Dreh. Mhm. Und plötzlich spricht jemand hinter mir mit der Stromberg-Stimme. Ich drehe mich um, steht der Herbst da. Ja. Aber du siehst den, obwohl der keinen Bart hatte, mhm. du siehst den und denkst Stromberg.
Ja, eben, und das ist, und das bekommst du nie wieder raus. Aber trotz alledem hat er sich ja auch wirklich öffentlich sogar so von der Rolle und auch von dem Charakter distanziert. Was ist passiert, dass die jetzt auch alle wieder zusammengefunden haben? Wie viel mhm. Geld haben die bekommen? Ich hätte ja gedacht, okay, die produzieren, und ich hätte niemals damit gerechnet, dass Bjarne Mädel wieder mit an Bord ist in dieser Rolle, weil Bjarne Mädel hat sich noch am weitesten aus dieser Rolle von Ernie rausentwickelt mhm. mit Sörensen, mit diesen ganzen Tatortreiniger, mit diesen Rollen, die er so hat. Ja. Dass er die jetzt wieder annimmt, finde ich ja schon ein super starkes Zeichen, ehrlich gesagt, zu sagen.
Ja, ja.
Ich spiele die Rolle, mit der ich groß geworden bin, nochmal.
Ja. Ich finde den überhaupt sehr wandelbar. Also der war jetzt zum Beispiel bei Stromberg, sah der völlig anders aus als in anderen Rollen. Ja, weil er ist eben älter geworden und ich weiß nicht, ob der extra 20 Kilo für die Rolle zugenommen hat, aber der sieht ja nicht immer so aus.
Nee, wir haben kürzlich auf ARD der Film, wo Bjarne Mädel den Nachbar von Olli Dittrich spielt und sich in die Paketzustellerin verliebt und Olli Dittrich dagegen ist. Den habe ich noch nicht gesehen, den muss ich auch noch unbedingt gucken. Man ist ja Nachbar, heißt der, glaube ich.
Und da habe ich von gehört.
Und da sieht der auch aus, wo, also unmöglich ist. Also großartig. Mhm. Gut, aber zurück zu Stromberg, der Film. Also du machst kein Prädikat empfehlenswert darunter.
Sagen wir mal so, für eine schnelle, kurzweilige Mittwochabendunterhaltung im Kino ist das okay. Mhm. Aber man darf vielleicht nicht die Giftigkeit der Serie Stromberg erwarten.
Dann sollte man sich die Serie vielleicht vorher nicht angucken. Also ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, der die Serie nicht kennt. Und jetzt Christoph Maria Herbst macht ja jetzt gerade, also in der Stromberg-Rolle auch für McDonald's. Ja, und so. Also das wird ja ausgeschlachtet gerade. Mhm. Und der Humor transportiert, also der in seiner Rolle, ich finde, selbst wenn der für McDonald's Werbung macht, finde ich das witzig, weil der in dieser Rolle ist.
Genau, ja.
Wenn man die Serie aber nicht kennt, dann, also ich wurde letztens gefragt, ob das in irgendeiner Form witzig ist. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, also weil wenn man die alte Serie nicht kennt oder wenigstens 2, 3, 4 Folgen, dann überträgt sich dieser Humor ja gar nicht.
Stimmt, absolut. Also du musst die Serie zumindest zum Teil gesehen haben, um auch diesen neuen Film zu verstehen.
Ja, aber da das Mitte der 2000er war, gibt es heutzutage sehr viele Leute, mit denen ich auch zu tun habe, die das einfach nicht kennen. Genauso wie Stefan Raab auch nicht gekannt wird. Weißt du?
Ja, genau.
Also deswegen, ich drücke alle Daumen, aber ich hoffe nicht, dass das so eine Stefan Raab-Nummer wird. Also, weil der Humor ist ähnlich gefährlich. Ist nicht der gleiche, aber der ist ähnlich gefährlich.
Ich habe auch noch nichts gehört von wegen Kino-Ticketverkäufe oder so, ob der Film läuft oder nicht, ich weiß nicht, weil tatsächlich am ersten Tag da, als er rauskam. Hm. Und auch nicht, weil ich so ein Fan bin, sondern wir wollten ins Kino gehen, haben geguckt, was läuft, und das Einzige, was mich angesprungen ist, war Stromberg.
Okay. Hätte ich dir wirklich nicht zugetraut, muss ich mal sagen, Chapeau finde ich nicht schlecht. Ja. Weißt du, was du dafür kriegst?
Danke, vielen Dank. Ja, danke.
So. Kann man da irgendwie rüber verneigen. Ja, komm, dann machen wir weiter mit den Rubriken. Heute machen wir einfach Rubrikengemetzel, oder?
Rubriken hüpfen. Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Weil ich im Prinzip muss ich dieses unnützes Wissen kann ich nicht schieben, so wirklich.
Ah ja, okay.
Ich wollte dich nämlich mal fragen, wann denn der kürzeste Nachmittag, also der früheste Sonnenuntergang ist. in diesem Jahr.
Ist das nicht am 21. Dezember?
Du meinst die Sommersonnenwende, ne?
Wintersonnenwende.
Wintersonnenwende, 21. Dezember. Das ist die Wintersonnenwende, hast du vollkommen recht. Aber den frühesten Sonnenuntergang haben wir schon hinter uns.
Den frühesten Sonnenuntergang? Ja, den Eindruck haben wir ja auch.
Nee, es ist wirklich so. Kürzlich war ich irgendwie unterwegs unter der Woche, ich hab irgendwie mit Kollegen, komm nach Hause, mach noch das Nachtjournal an und hör noch im Ende des Berichtes an dem Tag, dass der früheste Sonnenuntergang war. Und das ist nämlich in diesem Jahr der 11. Dezember gewesen mit 16.19 Uhr, wo die Sonne unterging. Der späteste Sonnenaufgang ist nämlich auch nicht zur Wintersonnenwende am 21. Dezember, sondern der ist jetzt in diesem Fall am 31.12. Es ist schon so, dass die Wintersonnenwende, also am 21.12., das ist insgesamt der kürzeste Tag, also der Abstand zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Es ist minutenmäßig der kürzeste Tag, aber, und jetzt ist vollkommen klar, warum, es gibt ja eine Ellipsenform der Erde, die um die Sonne kreist.
Ja.
Und dementsprechend verschiebt sich so ellipsenartig, ist schwierig zu beschreiben, aber so diagonal Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das ist nicht zeitgleich, dass sich das alles auf den 21. Dezember zentriert und von da ab wieder auseinandergeht. Sondern das heißt tatsächlich, du hast das Gefühl, also jetzt, die Tage werden schon wieder länger. Weil morgens ist ja im Prinzip, merkt man ja nicht so viel davon, aber jetzt nachmittags, es wird jetzt schon, also seit, was haben wir heute, den 18., seit einer Woche wird es nachmittags schon wieder länger hell.
Wow. Habe ich nicht gewusst, dass das so ist.
Nee, ich wirklich auch nicht. Und im Sommer ist das Gleiche, ne? Also das auch mit den.
Ja, genau.
Also dann nur genau andersrum.
Ja.
Ja, das ist unnützes Wissen, aber ich hatte nämlich auch eh schon mal so das Gefühl, wenn man so Anfang, Mitte Dezember, wo du denkst, das kann doch nicht jetzt noch eine Woche immer kürzer werden. Dann sind wir ja irgendwann bei 14 Uhr. Aber ist auch nämlich gar nicht so. Wird mich schon wieder. Weißt du, und dann ist ja oft auch schlechtes Wetter, dann bekommst du es nicht mit, dann ist ja wirklich schon um 15 Uhr dunkel.
Ja. Winter braucht keiner. Sollte man abschaffen.
Ach, ich finde es sehr gemütlich.
Oder das halbe Jahr zwischen Oktober und April sollte man auf der anderen Welthalbkugel verbringen.
Ja, das ist ja immer dein Reden.
Das ist meine Theorie, genau.
Was lernen wir denn von dir heute?
Ja. Ich habe eine Auflistung oder eine Karte vielmehr gesehen über Michelin-Sterne-Restaurants in Europa. Pro 100.000 Einwohner. Je Land. Ganz interessant. Welches Land, schätzt du, hat die meisten Sterne-Restaurants?
Pro 100.000 Einwohner?
Das ist nur die Art, wie das ausgedrückt wird. Das ist also quasi eine Zahl pro 100.000 Einwohner. So viele Sterne-Restaurants hat dieses Land.
Ich würde, da würde ich fast in die nördliche Richtung gehen und tippe mal, setz mal die Nadel auf Dänemark.
Leider nicht. Also Schweiz hat 1,44 Sterne-Restaurants pro 100.000 Einwohner. Das sind die meisten.
Okay, das ist schon. Europa. Da zählen alle 1, 2 und 3 Sterne dazu?
Ja. Gefolgt von Belgien mit 1,18.
Ja, stimmt, doch, da gibt es auch viel. Ja, doch.
Ich hätte jetzt gedacht, Frankreich hätte die meisten, aber Frankreich liegt nur bei 0,92.
Ja, also Frankreich hätte ich auch nicht nach vorne gesetzt.
Was schätzt du, wo liegt Deutschland?
Deutschland hat mehr komische weitläufige Landküche, als man denkt. Weit ab 0,5.
Noch weniger.
Noch weniger.
0,39.
Ja.
Ist so das Mittelfeld. Und ganz interessant, ganz Osteuropa hat zwischen 0 und 0,42 Und 0,42 ist Slowenien, weil es da ein oder zwei Sterne-Restaurants gibt. Aber fast alles andere hat null. Weil es gibt da gar keinen Tester.
Es gibt da gar keine 100.000 Einwohner. Was heißt, ja, ich wollte gerade sagen, fährt da einfach keiner hin.
Es gibt Länder, da wird einfach nicht getestet.
Das ist aber auch nicht fair, ne?
Nee, das stimmt.
Also, weil, kannst du mir ja nicht erzählen, dass ich das definitiv nicht irgendwo lohnen würde, da mal genauer hinzugucken.
Ja, sicher. Ich wette, Polen hat hervorragende Restaurants, oder?
Polen ist bei null zum Beispiel?
Ja, genau.
Ja, glaube ich nicht. Also jetzt in echt gesehen.
Ja. Ich habe mal eine Doku über Slowenien gesehen, da gab es lange Zeit auch null. Obwohl es da ein Restaurant von einer Frau gab, die in Sterneküchen gelernt hat und die auf Sternenniveau gekocht hat, die mal erzählt hat, hier kommt nie einer vorbei. Slowenien ist nicht auf der Landkarte des Michelin Guides.
Aber kann man denn anhand von anderen Bewertungskriterien, also keine Ahnung, wie heißt das, die sowieso Hauben und die da gibt es auch noch so Kochlöffel.
Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt diese Kochlöffel und so, ich weiß gar nicht, von welchen Organisationen die sind. Keine Ahnung, ob die da unterwegs sind.
Wie sind nochmal, sag nochmal gerade die drei Sterne-Kategorien bei Michelin mit den Empfehlungen, mit dem
Mal gucken, ob ich die zusammenkriege. Also ein Stern ist es wert, dass man auf der Durchfahrt da irgendwo anhält und isst. Zwei Sterne ist es wert, einen kleinen Umweg zu fahren, um da zu essen. Und drei Sterne ist es wert, einen größeren Umweg zu fahren.
Oder
gezielt dahin zu fahren, genau.
Was aber ja auch schon vollkommen absurd ist, ne? Weil
völlig absurd.
Das kommt natürlich dieses Niveau der Restaurants. Ja, ja.
Das kommt natürlich daher, ich meine, Michelin ist eine Reifenfirma. Und die haben irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, 20er Jahre oder so, haben die so eine Art Straßenatlas veröffentlicht und bei der Gelegenheit auch Restaurantempfehlungen ausgesprochen. Und das war deren Definition für die Qualität eines Restaurants.
Es ist sehr hochtrabend,
diese
Atlasmacher. Die kriegst du nicht mit einem Käsebrot irgendwie ruhig gestellt im Auto. Nee. Oder unseren selbstgemachten Frikadellen.
Nee, damals nicht.
Oder so eine, wenn du im Auto so eine vorbereitete Tupperdose mit so hart gekochtem Ei und so aufgeht, der Geruch, der im Auto sich dann verströmt, damit kriegst du dich aber nicht zufrieden.
Nur etwas zu warmen Mortadella.
Naja, aber da sollten sie mal ran, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade in Osteuropa es eine fantastische Küche gibt, die auf dem Niveau kocht auch.
Das glaube ich auch.
Ja. Ja, das ist gut. Irgendwie ist das heute naht sich irgendwie alles ineinander. Ich bin mir gerade unsicher, können wir schon noch machen. Ne?
Ich habe mal wieder keine Uhr. Ich weiß nicht, wie weit wir schon sind.
Wir schaffen auf jeden Fall noch einen schönen Frag den Koch, den ich mitgebracht habe.
Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Für diesen Schlussakkord braucht man irgendwie nicht so viele Finger wie bei den Beatles. Sag mal, Weihnachten steht vor der Tür und ich frage dich wie in jedem Jahr mal wieder nach deinem Lieblings-Rotkohl-Rezept.
Oh. Ich improvisiere das eigentlich immer.
Ja, ne?
Also,
Fangen wir vorne an. Wie raspelt und schneidet man den Rotkohl so, dass du den gut findest?
Also ich würde eine Mandoline nehmen. Mit einem scharfen Messer. Den Rotkohl in diverse Wedges zerteilen und den dann über die Mandoline ziehen. Relativ dünn.
Wie viel Strunk nimmst du raus?
Alles.
Also von diesem, ja gut, aber es geht ja irgendwann auch, die Blätter werden ja immer dicker unten.
Ja, also nehme ich alle mit.
Nehmen wir mal den Strunk, der jetzt ganz weiß ist, aber da, wo viel weißer und wenig Blatt ist, das nimmst du alles mit.
Ja. Mhm. Ja, und dann Zwiebeln, fetter Speck anschwitzen, Rotkohl da rein.
Apfel.
Und dann Apfel natürlich. Und dann, gut ist es, wenn man viel Platz im Topf hat natürlich, das erstmal so ein bisschen anschwitzen, damit er ein bisschen Wasser verliert. Mhm. Und dann mit, und das ist mein Ding, immer mit Spätburgunder auffüllen. Oder ablöschen. Mhm.
Als einzige Flüssigkeit?
Als einzige Flüssigkeit.
Echt? Mhm. Aber ich finde ja, bei fast egal was, was nur mit Wein abgelöscht wird, kriege ich den Wein, dieses Wein-Odeur da nicht raus, ne? Soll ja im Zweifel auch nicht, aber.
Ja, ich meine, der Weingeschmack soll bleiben, der Alkohol soll verkochen. Und das macht er relativ schnell. Mhm. Du kannst natürlich mit ein bisschen Fond noch aufgießen. Und durch den geräucherten Speck hast du eh so ein bisschen Umami da drin, das den Wein so ein bisschen übertüncht. Mhm. Ja, und dann das Ding ganz, ganz lange kochen lassen.
Aber dann brauchst du ja doch Flüssigkeit.
Ja, vielleicht muss man hin und wieder ein bisschen Fond nachgießen, damit das nicht anbackt unten im Topf. Oder Wasser geht auch. Brauner Zucker oder Honig ist ganz gut. Oder noch besser ist, wie heißt das, Grafschafter
Zuckerrübensirup.
Mhm. Genau.
Wofür denn diese Süße da drin?
Ja, gehört einfach dazu.
Okay.
Ganz klassisch. Und man kann natürlich Nelken mitkochen, die gehen dir aber auf den Sack beim Essen. Deswegen habe ich so eine Gewürzmühle, eine elektrische, so eine Kaffeemühle eigentlich. Mhm. Und da zermahle ich dann ein paar Nelken und ein bisschen Piment.
Was spricht gegen einen Sack, einen Gewürzsack? Also so.
Ach so, kann man auch machen, ja. Habe ich nicht, deswegen mahle ich das Zeug immer.
Ich habe mir mal so Teefilter. Also so Teebeutel.
Geht auch, ja.
Die kann man da rein zuknoten und dann da reinschmeißen. Ist bei sehr trockenen Sachen wie beim Rotkohl, weiß ich jetzt nicht, ob da genug Flüssigkeitaustausch dann drin ist in dem Sack.
Ja, genau. Deswegen mahle ich das.
Okay.
Und ein Lorbeerblatt oder zwei schadet auch nichts.
Ich weiß ja immer nicht, warum die Menschen so sparsam mit Lorbeerblättern sind. Ne?
Ja, da kann man ordentlich.
Also wenn ich höre ein oder zwei Lorbeerblätter, denke ich ja, dann kannst du das auch weglassen. Ich finde so.
Kommt natürlich auf die Menge an.
Ja, aber also so unter 3-4 Lorbeerblättern, finde ich, das kannst du ja auch weglassen.
Also ich habe so in der Restaurantküche einen großen Tupper-Topf für die Lorbeerblätter. Da greife ich immer mit der Hand rein in den großen Topf.
Und was ist mit Säure zum Schluss?
Kommt ja durch den Wein.
Die reicht aus. Also du gehst nicht nachher nochmal mit einem Essig oder Zitrone oder so ran.
Wenn es das braucht, ja. Zitrone würde ich dafür eher nicht nehmen, sondern dann eher so ein Apfelessig oder Rotweinessig. Oder. Mhm.
Ich bin ja, ich habe das erst vor kurzem mal wieder gelernt, dass man so eine Zitrone, das schadet nicht, eine da zu haben.
Nee.
Da habe ich einen sehr großen Topf Chili gekocht. Und da tatsächlich ganz zum Schluss, man hat noch eine halbe Zitrone rein. Das hat das ganz schön nach vorne gebracht.
Man soll die nicht schmecken, aber die bringt so eine Spritzigkeit da rein.
Ja, und es geht ja, das, was wir ja auch schon mal hatten, so ein bisschen um diese Verknüpfung, diese Verbindung zwischen den Punkten auf der Zunge, den Geschmäckern.
Ja, genau.
Und tatsächlich. Klingt nicht danach, aber Säure schafft das zum Beispiel auch an einem gewissen Punkt.
Ja, ja.
Fettsäure.
Bei bestimmten Desserts, die sehr süß sind und relativ wenig Frucht haben. Ne, kann man auch nicht sagen. Also letzte Woche habe ich Panna Cotta gemacht. Da kommt für mich immer eine Prise Salz rein. Mhm. Oder dazu habe ich auch so eine rote Grütze aus Waldfrüchten gemacht. TK natürlich im Moment. Auch mit einer Prise Salz. Mhm. Also alles, was gesüßt wird, braucht auch ein bisschen Salz. Und alles, was gesalzen wird, braucht oft auch ein bisschen Süße.
Und Säure.
Und Säure.
Na ja, gut. Ich bin gespannt, wie viel Rotkohl es in diesem Jahr wieder geben wird.
Ja, ich liebe Rotkohl. Wenn der gut gemacht ist.
Ja, also ich habe letztens bei, wo war das? Yes. Achso, in so einem Brauhaus habe ich ein, das sollte wahrscheinlich so ein Adventsgericht sein, da war Rotkohl dabei. Also wenn der so mehlig zerkocht ist, ne?
Ja.
Kennst du, also weißt du, was ich meine mit so mehlig zerkocht? Also das war so, das ist so, der sollte ja schon auf der Zunge zergehen, aber nicht zu so Staub. Der war so staubig komisch.
Das passiert meistens, wenn der aus der Dose kommt, heiß gemacht wird und dann den ganzen Abend heiß steht in so einer Bain-Marie. Also.
Ah.
Dann köchelt der langsam vor sich kaputt.
Passt ein bisschen zum Laden, den ich meine.
Ja.
Ich meine nämlich den. Nee, sag ich nicht.
Es gibt tatsächlich Leute, eher privat, aber die glauben, es ist Rotkohl, wenn man die Dose aufmacht und heiß macht.
Ja.
Ist nicht so.
Weißt du, wo das aber sehr gut funktioniert? Habe ich letztens wieder festgestellt. Bei Sauerkraut.
Ja. Das stimmt, würde ich aber auch nicht so machen. Sauerkraut geht einigermaßen, aber es lohnt sich schon, ein bisschen Zwiebeln und Speck anzuschwitzen und das ein bisschen köcheln zu lassen.
Ach so, ich versuche auch immer. Das schon, aber als Basis jetzt kann man das schon mit Dosensauerkraut.
Ach so, ja klar, auf jeden Fall. Ja. Ich achte immer darauf, Sauerkraut zu kriegen, der nicht schon fertig gekocht ist.
Also nicht ist diese fix und fertig, ne?
Fix, ja genau, ja. Genau.
In drei Minuten
schon so ein Teller bisschen, fertig. Ja, genau. Das, da kriegst du keinen Geschmack dran.
Gut, nächste Frage wäre, beziehungsweise ist eigentlich mehr eine Beschwerde. Du hast mir mal den Tipp gegeben, dass man statt einer Mehlschwitze mit den gleichen Zutaten auch eine dunkle Soße machen kann. Nämlich eine dunkle Mehlschwitze.
Ja.
Habe ich gemacht. Das schmeckt ja total scheiße und verbrannt.
Ja, dann
also ich hatte eine wunderschöne dunkle Soße, aber habe die einfach komplett weggeschmissen und habe mir eine helle Mehlschwitze gemacht. Das hat einfach nach verbrannt. Also es hat einfach verbrannt. Also,
ja, du musst natürlich aufhören, bevor es anbrennt.
Ja, aber sonst wird es ja nicht braun.
Ja, das soll ja nicht dunkelbraun-schwarz werden. Witzigerweise ist der alte deutsche Name für Mehlschwitze Einbrenne.
Ja, aber das schmeckt ja dann scheiße.
Nein, es soll goldenbraun werden.
Also nicht zum braunbraun.
Nicht superbraun. Also die letzte Woche hatten wir eine Zwiebelsoße hierzu. Wozu eigentlich? Ah, zum Schweinebraten. Haben wir genauso gemacht. Mehlschwitze dunkel werden lassen, aber nicht so, dass es anfängt bitter zu werden.
Also du meinst nur die reine Butter mit Mehl zusammen, also das als Brenne oder schon mit Flüssigkeit drin braun werden lassen?
Dann wird es nicht mehr braun, also es muss schon ohne Flüssigkeit sein, nur die Butter und, ich meine klar, du kennst ja, also Butter wird ja auch ohne Mehl irgendwann braun und dann schwarz. Und Mehl wird auch braun und irgendwann schwarz, also man muss schon den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und wenn man das vom Herd zieht und im Topf stehen lässt, zum Beispiel ein Weilchen, wird das noch dunkler. Du musst also wirklich den richtigen Zeitpunkt abwarten und dann sofort ablöschen.
Ja, dann, also bei mir hat es geschmeckt, als hätte man, sagen wir mal, eine Wunderkerze in eine Packung Mehl gesteckt.
Interessant.
Also das war nichts. Also du meinst, ich wollte aber auch halt eine schöne Farbe haben. Mir ging es ja um eine braune Soße. Aber also das war nichts.
Ja, nee, also die wird natürlich noch ein bisschen dunkler. Wir haben zum Beispiel einen riesigen Berg Zwiebeln, 2 Stunden bei kleiner Temperatur auf der Grillplatte gehabt. Die haben die immer wieder gewendet, bis die angefangen haben zu karamellisieren. Mhm. Dann werden die auch sehr dunkel, aber nicht schwarz. Mhm. Schwarze Zwiebeln sind bitter, aber wenn die karamellisieren, dann werden die süß. Und die kamen dann in die Soße mit Weißwein abgelöscht und ein bisschen Fond rein, dann die Zwiebeln rein und dann hast du schon eine richtig geile Soße und durch die dunklen Zwiebeln wird das natürlich auch alles noch ein bisschen brauner. Das ist eine meiner Lieblingssoßen.
Die, die ich gemacht habe, nicht?
Vielleicht nicht.
Die wär nix für dich. Hm. So, bleiben wir aber in der Region. Haben wir bestimmt auch die einzelnen Produkte schon mal so besprochen, aber reiß noch mal gerade ab. Thema Fette und Öle. Also Butterschmalz, ja. Sonnenblumenöl, pflanzliche Fette, Olivenöl, hier diese Butaris-Schmalz-Geschichten. Ja. Wann, wie, was für was am besten benutzen?
Also man benutzt Butterschmalz, Butaris, anstelle von Butter, wenn man irgendwas heiß anbraten will, scharf anbraten will. Weil Butaris ist geklärte Butter. Mhm. Das heißt, der Molkeanteil ist raus. Und das heißt, das wird nicht so schnell schwarz wie richtige Butter.
Das heißt, Butterschmalz muss ich nicht mit einem pflanzlichen Fett vermischen?
Nee.
Zwangsweise.
Brauchst du nicht. Mhm. Wenn du den, also ich meine, der alte Trick in Küchen ist, wenn du mit Butter irgendwas anbraten willst, was relativ schnell geht, irgendwas sehr kurz gebraten ist, was aber nicht auf, also ein Steak würde nicht gehen, da musst du die Butter später reintun. Aber etwas, oder Gemüse wäre zum Beispiel so ein Fall, Butter mit einem Schuss Olivenöl, das einen höheren eine höhere Rauchtemperatur hat. Mhm. Damit erhöhst du auch die Rauchschwelle der Butter. Mhm. Ansonsten ist das eben eine Geschmacksfrage. Es ist so ein bisschen,
also wann,
Verschwendung.
Wann nimmt man nur pflanzliches Fett zum Beispiel, was ja einen sehr hohen Rauchpunkt hat?
Sonnenblumenöl zum Beispiel ist geschmacksneutral. Wenn du was wirklich Geschmacksneutrales brauchst, nimmst du Sonnenblumenöl. Mhm. Für so asiatische Sachen und so. Also da willst du jetzt nicht diesen Olivenölgeschmack drin haben.
Und Rapsöl?
Und Rapsöl geht auch. Es gibt gute und schlechte. Manche schmecken ein bisschen muffig. Mhm. Also die sind nicht geschmacksneutral. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Olivenöl ist so eine Sache. Eigentlich ist das völlig unsinnig mit nativem Virgin Olive Oil irgendwas anzubraten, weil der geile Geschmack ist dann sowieso weg. Mhm. Deswegen wird in vielen italienischen, französischen, spanischen Restaurants mit raffiniertem Olivenöl gekocht. Also es ist dann ein etwas minderwertiges Olivenöl, es ist auch geschmacksneutraler.
Raffiniert heißt dann, ist das Gegenteil von kalt gepresst, oder?
Ja, genau. Mhm. Mhm. Weil das ist wesentlich günstiger und es hat einen noch höheren Rauchpunkt. Es ist einfach Quatsch, mit dem guten Salatöl irgendwas anzubraten. Mhm.
Und was ist mit so pflanzlichen Festfetten? So Margarine, und es gibt doch auch diese so Bratfette aus dem Kühlregal, weißt du, so Flaschen? Das sind dann Mischungen.
Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das sind irgendwelche seltsamen Zusammenstellungen, wo nicht viel Natürliches drin ist. Margarine ist ähnlich. Ich halte nichts von Margarine, weder zum Backen noch zum Braten, mhm. weil im Grunde ist das irgendeine Art von hochverarbeitetem Pflanzenfett mit sehr viel Wasser drin. Mhm. Und schmeckt irgendwie nach nichts.
Okay.
Also es hat keinen Buttergeschmack. Dafür nimmst du die Butter auch beim Backen zum Beispiel. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie einen Quicheboden, so einen Mürbeteig oder so mit Margarine zu machen, weil das Ergebnis ist nicht das gleiche. Weder geschmacklich noch so vom von der Krümeligkeit her und so. Also Margarine ist für mich überhaupt kein Thema.
Nee, da bin ich auch nicht.
Nee.
Gar nicht.
Na gut. Und dann gibt es, also in Amerika sind die sehr beliebt, ich glaube, die gibt es hier auch so Trennfette für die Pfanne. So aus der Sprühflasche.
Ja, kommt natürlich jetzt hier gerade aus der Moderne sehr raus, um die Innenbeschichtung von Heißluftfritteusen einzusprühen. Ja.
Also keine Ahnung, was da drin ist. Also das ist kein reines Fett, glaube ich.
Chemie. Mhm. Ich meine, du bist ja so ein bisschen so wie jemand, dem man die Orientierung nehmen will, die hat man ja die Uhr weggenommen. Du weißt ja nicht, wie lange wir gerade schon hier auf Sendung
Richtig.
Sind.
Mhm.
Es ist aber Zeit, kann ich dir sagen. Es ist Zeit, deswegen machen wir ja für heute einfach das hier zu.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Aber ich wusste, über Fett kann man immer reden.
Fett ist ein gutes Thema. Hätte ich auch noch mehr zu sagen. Können wir ja beim nächsten Mal irgendwann machen.
Ja, ich werde bestimmt noch mehr Fettfragen stellen, weil auch zum Thema Spritzigkeit von Fett. Wann Fett, also weil Flüssigkeit, / Wasser, das aus dem Gargut austritt, sorgt ja dafür, dass das im Fett verpufft, verexplodiert. Ja. Und deswegen spritzt ja das. Das könnte man vielleicht gerade nochmal klären. Wir machen nochmal den Abteaser zurück. Wo muss man, also wann spritzt besonders, wann ist besser? Welches Fett ist besser? Oder hat das nur mit der reinen Temperatur des Fettes zu tun, wie sehr es spritzt?
Das hat mit der Temperatur zu tun. Das heißt, wenn du irgendwas, was, also zum Beispiel frisch gewaschenes Gemüse, das nicht gut abgetropft ist, wenn du das in heißes Fett schmeißt, fliegt dir das um die Ohren. Also das Wasser, was ums Gemüse herum, was im Gemüse steckt, kommt ins Fett und wird zu explosiven kleinen Kugeln. Mhm.
Damit kann man also richtig schön so eine Ölexplosion machen.
Im Kleinen, genau. Mhm. Genau, ja. Also deswegen sowas immer gut abtropfen lassen und auch ein Steak zum Beispiel, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein Steak waschen und das nass in die Pfanne tun. Erstmal wird das nicht ordentlich braun und zweitens kannst du hinter den Herd putzen.
Und wenn du jetzt so ein Gulasch, so Stücke so klein schneidest, trocknet man die da am besten auch dann nochmal ab, damit noch weniger Flüssigkeit drum
da dran ist. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Irgendwie auf so ein paar Lagen Küchenpapier schön trocken rubbeln.
Schön nochmal die Kühlchen drin. So, jetzt haben wir es aber für heute. Mehr Fett gibt es in einem der nächsten Frag den Koch Rubriken.
Und da kriegt jeder sein Fett weg.
Nächste Woche sitzen wir hier am ersten Weihnachtsfeiertag und machen eine richtige Weihnachtsfeier in Kreis. Vielleicht kommt ja auch jemand von der Elfenbeinküste vorbei. Vielleicht, man weiß es nicht, wer alles dabei ist.
Wir werden alle zusammen saufen und schunkeln.
Das Gute ist, jeder, der am Familientisch sitzt und sich total langweilt, kann einfach dann in die zu uns reinschalten live. Genau.
Heimlich so mit Knopf im Ohr.
So, wenn der Hund schon eingepennt ist, der Papa schon besoffen ist, dann kann man auf einer Seite kann man verkocht und abgedreht in der Weihnachtsedition hören. Haben wir schon mal an einem Weihnachtsfeiertag gesessen? Nee, ne? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Wäre komisch. Aber nächste Woche machen wir eine kleine Weihnachtsfeier hier. In diesem Sinne gibt es auch mein Audio. Ich habe nicht so ein schönes Audiozitat mit, gibt es aber auch erst nächste Woche.
Ja, machen wir nächste Woche.
Ich gehe jetzt Geschenke einpacken, winke in die Kamera, zupfe noch ein bisschen Rotkohl und überlasse dir die nächste Woche.
Überlässt mir die nächste Woche.
Ich habe hier gerade Wochen gelesen. Kennst du das? Wenn man redet und dann dabei was liest und einfach alles vermischt. Mhm. Ist mir egal. Tschüss.
Jo, man sieht sich nächste Woche, Mardiot, und schwenkt der Hut.